Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Vom Morgengrauen bis Sonnenuntergang nichts essen und nichts trinken. Das ist die Pflicht gläubiger Muslime im Ramadan. Dazu gehört aber dann auch, nach Sonnenuntergang im Kreis der Großfamilie ausführlich zu essen, Verwandte und Freundinnen zu besuchen, zu besonderen Gebeten vielleicht auch nochmal in die Moschee zu gehen. In diesem Jahr ist alles anders. Die Moscheen sind hierzulande vorerst geschlossen. Und wie Gläubige den Ramadan trotzdem begehen können, das kann Munib Dukali erzählen. Imam ist er in der El-Iman-Moschee in Hamburg-Harburg und er ist im Rat der Islamischen Gemeinschaften von Hamburg, der Schura, für den interreligiösen Dialog zuständig. Ich habe ihn bei unserem Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben, zunächst gefragt, wie können Sie denn Ihre Gemeinde jetzt im Ramadan überhaupt begleiten, wenn die Moschee geschlossen ist?
Die Krise der Corona hat uns stark herausgefordert. Die Gemeinde begleite ich persönlich weiter online durch Video- und Live-Aufnahmen in den sozialen Medien. Aber auch ich nehme Kontakt zu den Mitgliedern über E-Mail und Telefon auf.
Aber beten können die Menschen ja alleine zu Hause. Also da ist es nicht nötig, dass sie das Gebet anleiten, sondern das weiß ja eigentlich auch jeder Muslim und jede Muslima, wie sie alleine beten kann. Es gibt aber diese besonderen Gebete im Ramadan, Tarawih nach dem Sonnenuntergang. Machen das die Menschen dann auch allein zu Hause oder wie funktioniert das wohl?
Der Vorteil im Islam, dass die Gemeinschaftsgebete nicht unbedingt in der Moschee verrichtet werden müssen. Also jeder Muslim kann das Gebet individuell alleine zu Hause oder in Gemeinschaft mit seiner Familie beten. Die große Herausforderung haben wir beim Freitagsgebet. Da müssen wir leider auf die Freitagspredigt und somit auch auf das Freitagsgebet verzichten und beten stattdessen das Mittagsgebet zu Hause. Wir als Imame leiten aber dann die Predigt und schicken das entweder live oder über die sozialen Medien an unseren Mitglieder. Dann haben wir in dem Monat Ramadan das Tarawih-Gebet. Das ist ein freiwilliges Gebet, das die Muslime in dem Monat Ramadan in Gemeinschaft beten. Das macht auch den Monat Ramadan besonders, weil es die Muslime zusammenbringt. Dieses Gefühl des Zusammenhaltes und der Nächstenliebe auch stärkt. Dieses Jahr müssen wir leider dieses Gebet auch zu Hause beten.
Sie sagen schon, das bringt die Muslime zusammen. In Ihrer Gemeinde beten Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft. Sie selbst haben einen tunesischen Hintergrund. Es gibt Menschen aus Zentralafrika, aus Kosovo, habe ich gelesen. Zerfällt die Gemeinde jetzt vielleicht auch wieder mehr in diese unterschiedlichen Herkunftsgruppen, weil man sich eben nicht mehr regelmäßig beim Gebet trifft? Oder fühlt man trotzdem diese starke Verbundenheit?
Durch die Religion fühlen sich die Muslime natürlich diese starke Gebundenheit, da sie ja eine gemeinsame Gottesdienst nachgehen müssen. Die Nationalität spielt hier nicht so eine große Rolle bei der Gottesdienste in dem Monat Ramadan, es sei denn bei der Essenskultur.
Und wie ist das eben, dieses gemeinsame Essen nach einem entbehrungsreichen Tag? Das ist ja eigentlich ein total wichtiger Moment. Kann man den irgendwie auch virtuell teilen? Kann man sich das vorstellen? Man macht da einen FaceTime mit seiner Familie sonst wo oder mit den Nachbarn, zu denen man gerade mal nicht rübergehen kann und beginnt gemeinsam das Essen nach dem Fasten?
Ja, auf die Idee sind wirklich einige Muslime draufgekommen. Sie haben sich überlegt, virtuell Fastenbrechen zu organisieren, zusammen zu essen. Man kann aber auch natürlich zu Hause mit der eigenen Familie das Fasten brechen. Das wird meiner Meinung nach dieses Gefühl der Gemeinsamkeit auch ein bisschen schwächen für einige, die alleine leben.
Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, man sollte jetzt eben doch nicht fasten, weil möglicherweise doch das Immunsystem geschwächt ist, weil der Rachen ausgetrocknet ist, wenn man den ganzen Tag nichts trinkt. Ich weiß, die großen Autoritäten wie die Al-Azhar-Universität hat gesagt, nein, also man soll doch fasten, es bleibt diese Pflicht. Aber es gibt eben Stimmen wie den Osnabrücker Islamexperten Rauf Celan, der hat gesagt, gerade Imame und islamische Theologen hätten die Aufgabe, Menschen darauf hinzuweisen, wenn sie eben krankheitsanfällig sind oder so, sollten Sie doch auf das Fasten verzichten. Machen Sie das in Ihrer Gemeinde? Sagen Sie den Gläubigen, überlegt euch nochmal, ob es wirklich richtig ist?
Die Pflicht des Fastens bleibt für die Allgemeinheit, es sei denn, man ist krank oder durch den Virus infiziert, dann sollte man natürlich in dem Falle diese Erleichterung nehmen und auf das Fasten verzichten. Dies bestätigen aber nur die Ärzte in dem Falle. Der Imam kann nicht sagen, ob die Person fasten kann oder nicht. Der Imam kann die Möglichkeit geben, also die religiösen Texte und die Fatwas erklären. Aber wer in dem Falle sagt, ob die jeweilige Person fasten kann oder nicht, ist in dem Falle der Arzt.
Und das heißt, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, selbst gesund und jung, aber sagt, ich habe zu Hause alte Eltern, mir ist das zu riskant, ich will nicht fasten, um nicht möglicherweise Überträgerin zu sein. Was sagen Sie dieser Person dann?
Sie soll trotzdem versuchen zu fasten, es sei denn, man hat die Befürchtung, ist sehr groß. So kann man dann das Fasten brechen. Aber einfach aus Ängste zu sagen, nein, ich faste nicht oder ich habe Eltern zu Hause, die zur Risikogruppe gehören, da sollen dann in dem Falle die Eltern von dem Fasten befreit werden und nicht die jüngere Person.
Gibt es denn unter Muslimen auch eine Diskussion darüber, ob jetzt diese Corona-Pandemie als Zeichen Gottes, als Strafe Gottes möglicherweise interpretiert werden sollte? Also in christlichen Kreisen gibt es da durchaus Stimmen. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die sagen, bleiben wir mal lieber auf dem Boden der naturwissenschaftlichen Tatsachen. Wie ist da Ihre theologische Haltung?
Der Islam betrachtet solche Schicksalsschläge und Krankheiten als Prüfung Gottes. Gott prüft uns mit dem Guten und mit dem Schlechten. Einerseits, damit die rechtschaffenen Menschen ihren Glauben prüfen und so wie es in einer Überlieferung heißt, die am meisten geprüft werden, sind die Propheten, dann die Nächstbesten, dann die Nächstbesten. Dann gibt es eine Prüfung für die Menschen, die etwas schwächer im Glauben sind, damit Gott sie von ihren Sünden befreit. Und so heißt es auch in einer prophetischen Überlieferung, dass Gott seine Diener prüft, bis sie sündenfrei werden. Trotzdem gibt es im muslimischen Volksglaube die Idee der Strafe, dass Gott uns bestraft. Ich neige zu der theologischen Meinung, die sagt, das ist eine Prüfung Gottes.
Aber selbst die Idee einer Prüfung führt doch ganz schnell dazu zu fragen, wie kann Gott das zulassen, dass so viele Menschen sterben? Also ist das nicht eine ganz schwierige Diskussion? Führen Sie die manchmal mit Ihren Gläubigen?
Die Diskussion gibt es tatsächlich auch in den Gemeinden. Wie lässt Gott das zu? Aber wir Muslime glauben stark daran, dass Gott uns erschaffen hat und er weiß das Beste für uns. Der Mensch kann das vom Anfang an nicht nachvollziehen. Im Koran heißt es, vielleicht ist euch etwas zuwider, während es für euch gut ist.
In früheren Jahren, habe ich gelesen, verkehrten auch Salafisten in ihrer Moschee. Sie haben sich da deutlich davon abgegrenzt. Ist jetzt eine Zeit, wo die vielleicht auch wieder ein bisschen Oberwasser bekommen und eben mit solchen Argumenten wie Strafe Gottes und hier alles ganz sündig nochmal sich lauter zu Wort melden?
Nein, eigentlich nicht. Die Probleme, die wir damals mit den salafistischen Jugendlichen hatten, waren eigentlich Jugendliche, die weit weg von der Religion sind und nicht in ihrer Familie oder in ihrem Kreis den Islam gelebt haben. Und deswegen sind sie in diese Schiene geraten.
Und Sie haben jetzt nicht den Eindruck, dass in den sozialen Medien salafistische Stimmen gerade mehr Zulauf hätten oder sich lauter zu Wort melden würden in diesen Zeiten?
Doch, die versuchen natürlich, die versuchen das auch, indem sie Themen, die alle Muslime beschäftigen, anzusprechen. Ich habe einige salafistischen Prediger in den sozialen Medien gesehen, die zum Beispiel versucht, Jugendliche zu erreichen, indem sie das so gedeutet haben, das ist die Strafe Gottes und wir sollen zu Gott zurückkehren. Einige haben versucht, auch sogar die Notlage der Moscheen zu nutzen und haben zu Spendenaufrufe gerufen und haben gesagt, dass sie die Moscheen helfen können.
Und Sie rufen zu Spenden ganz direkt für Ihre Gemeinde oder für die muslimischen Gemeinden in Hamburg auf, weil Sie eben jetzt momentan Einbrüche haben, denn wenn keine Menschen zum Gebet kommen, fließen auch weniger tägliche Spenden in die Moschee?
Ganz genau, die Moscheen werden hauptsächlich durch oder ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden, die am Freitag gesammelt werden, finanziert. Und dadurch, dass keine Gebete, keine Gottesdienste mehr stattfinden, sind weniger Spenden reingekommen.
Das heißt, Sie hoffen jetzt wahrscheinlich auch darauf, dass die Regelungen bald gelockert werden und die Moscheen wieder öffnen können. Dann werden Sie aber wahrscheinlich auch ein Hygienekonzept und so weiter vorlegen müssen. Was müssen Sie denn dann verändern? Müssen Sie dann Karrees auf den Moscheeteppich malen, damit die Leute im richtigen Sicherheitsabstand beten?
Wir hoffen auf die Lockerungen, aber an erster Stelle ist für uns die Gesundheit der Menschen wichtiger. Wir haben uns darauf vorbereitet, indem wir den Gebetsteppich in der Moschee mit dem Sicherheitsabstand verzeichnet haben. Wir haben uns mit Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel ausgerüstet und bereiten uns davor. Wir werden auch die Zahl der Besucher begrenzen müssen.
Und die Zahl der Besucher beschränken, Sie haben mir gesagt im Vorgespräch, bis zu 700 Menschen kommen zu Ihnen zum Freitagsgebet. Wie viel können Sie denn mit Sicherheitsabstand überhaupt dann in Ihrer Moschee unterbringen?
Mit dem Sicherheitsabstand werden wahrscheinlich maximal 150 Personen sein.
Und meinen Sie, Sie müssen dafür dann einen Sicherheitsdienst engagieren, der die Leute an der Tür abweist? Oder wie werden Sie das organisieren können?
Genau, einen Sicherheitsdienst können wir leider nicht bezahlen, aber wir werden aus dem Vorstand Leute vor der Tür stellen müssen, die darauf achten.
Nun gehört es ja auch zum muslimischen Gebet, sich davor rituell zu waschen. Das ist wahrscheinlich hygienisch gesehen auch schwierig. Wie wäre das dann? Könnte man auch ein Gebet machen ohne die rituelle Waschung davor?
Darauf haben wir uns auch vorbereitet, indem wir die Muslime aufgefordert haben, also die Besucher aufgefordert haben, sich zu Hause zu waschen. Wer natürlich keine rituelle Waschung mehr hat, hat die Möglichkeit, mit Stein auf die rituelle Waschung zu deuten. Also indem man diesen Stein anfasst oder die Wand anfasst und auf die rituelle Waschung andeutet. Also auch das ist eine Erleichterung, die schon längst im Islam bekannt ist.
Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass muslimische Gläubige sich mit Seuchen beschäftigen müssen. Gehen Sie manchmal zurück in die Geschichte und schauen, was früher da für Maßnahmen ergriffen wurden?
Genau, wenn wir in die Geschichte schauen, dann lesen wir, dass die Muslime schon mal eine Pest erlebt haben. Der Prophet hat auch einige Aussagen gesprochen, Empfehlungen, wie man mit solchen Situationen umgeht. Wie zum Beispiel, er sagte, wenn die Pest in einer Stadt kommt, so dürft ihr diese Stadt nicht verlassen. Und wenn die Pest nicht in eure Stadt ist, dann dürft ihr nicht zu der Stadt, wo die Pest sich befindet, einreisen.
Also auch die frühen Muslime kannten schon Kontaktbeschränkungen und Quarantäne. Vielen Dank, Munib Dukali, Imam der Al-Iman-Moschee in Hamburg-Harburg und im Rat der islamischen Gemeinschaften von Hamburg, der Schura, beauftragt für den interreligiösen Dialog.